Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Anne und ich arbeite bei Melai Marketing. Heute freue ich mich, mit Henning, unserem Gründer und Geschäftsführer, zu dieser besonderen Folge sprechen zu dürfen, denn wir haben Jubiläum, wir sind 10 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch,
Henning. Ja, danke schön. Draußen fliegen schon die Böller. Das hört sich ja fast an, als hätten wir ein Feuerwerk hier.
Das
wir
hatten, ja, war hatten, gutes Timing
gerade. Wir hatten heute ja schon Fotoshooting und Konfetti und ja, 10 Jahre Melai, wow. Das wird auf jeden Fall eine coole Folge heute. Ich glaube, da ist einiges drin an Rück- und Ausblick.
Ja, Melai ist genau heute vor 10 Jahren ungefähr gegründet worden und seitdem ist echt viel passiert. Ich bin erst seit 2 Jahren dabei, von daher fand ich es auch für mich total spannend, rauszufinden, was so alles passiert ist. Aber da werden wir jetzt mal einsteigen. Und ich finde es total cool, wie du sagst, Melai ist wie eine Tochter für dich. Wie geht's denn jetzt dir und deinem Nachwuchs gerade, Henning? Und wie wird denn der Geburtstag gefeiert?
Ja, stimmt. Ja, ich habe das die Tage irgendwie so ein bisschen verglichen und gesagt, dass es sich echt so anfühlt, als wird meine Tochter 10 Jahre alt, kommt jetzt in die Teenagerjahre. Melai, 2014 im Oktober gegründet in Lüneburg. Und ja, es ist auf jeden Fall viel los in diesen Tagen und diesen Wochen. Wir feiern das ja, glaube ich, fast einen ganzen Monat lang hier, den ganzen Oktober und auch im November. Wir hatten die Presse schon da, verschiedene aus der Zeitung, vom Wirtschaftsmagazin. Wir wollen auch für unsere ganzen Community hier in Kassel nächste Woche am 1. und 2. November ein großes Outlet veranstalten mit Führungen, Unternehmensführungen und Sonderpieces, die wir verkaufen. Wir machen gerade ganz viele kleine Videos mit dem Team, wo jeder was zur Geschichte von Melai sagen kann, kontaktieren alte Weggefährten und werden viel über Instagram machen. Natürlich auch gibt es Gesellschaftertreffen mit den Mitgründern, Mitgesellschaftern und ja, ich kriege auch ganz viele Nachfragen und Anrufe und auch Gespräche gerade in diesen Tagen zu Melai von Freunden und Families und Wegbegleitern und ehemaligen Kolleginnen, genau. Und ich denke, wenn hier mehr jetzt veröffentlicht wird, desto mehr geht das auch noch ins Gespräch. Und ja, ist auf jeden Fall richtig viel los und Trubel bei uns, ja.
Genau, wenn der Podcast live ist, dann wird das Outlet stattfinden und ihr werdet daran teilhaben, live. Und genau. Henning, lass uns doch mal uns und den HörerInnen ein bisschen, nehmen uns doch mal ein bisschen in die Zeit zurück, in der Melai gegründet wurde. Wie kam es dazu und ja, wie ist Melai entstanden?
Ja, das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich war persönlich in einem Umbruch. Ich habe 5 Jahre in einem Handelsunternehmen in Baden-Württemberg gearbeitet und habe für mich festgestellt, dass ich da unglaublich viel gelernt habe und dass mir Unternehmertum und Wirtschaften total Spaß macht, aber dass ich die Produkte, die Art und Weise und die Bedingungen, zu denen das gemacht wird, nicht mittragen konnte, das nicht irgendwie meinen Werten entsprochen hat und habe mich dann für ein Sabbatjahr entschieden. Ich habe meinen Job gekündigt, bin reisen gegangen, habe einen Freund, der interessanterweise jetzt auch bei Melai bei uns im Vertrieb arbeitet, besucht. Der hat damals in Pune in Indien studiert. Und genau durch diese Reise in Indien kam ich eigentlich zu dem Thema nachhaltige Mode, weil ich schon auf der Suche war, wie es mit meinem Leben weitergeht, was ich beruflich machen kann. Und ich habe da Gründer kennengelernt, die ein Fairtrade-Bio-Label von Indien für Indien gegründet hatten. Und das fand ich total spannend. Und ich habe einfach gefragt, ob ich deren Produkte hier in Deutschland vermarkten darf und habe die mir zurückgebracht. Und dann, ja, parallel zu meinem Masterstudium hier so ein bisschen auf Straßenmärkten angeboten, gezeigt und verkauft und habe gemerkt, dass die Leute das damals, das war 2014, total spannend fanden und es gar nicht viel Angebot gab. Und ja, ich gemerkt habe, dass weder ich noch viele Menschen wussten eigentlich, wie Textilien hergestellt werden und zu welchen Bedingungen. Und ja, da habe ich gemerkt, dass das vielleicht was sein könnte, was mich fasziniert, was ich mir auch erarbeiten kann. Und so kam es dann irgendwie, dass ich dann wieder nach Indien gereist bin, im Studium direkt danach, ein Jahr später mit 2 anderen Mitgründern damals. Und wir Lieferanten besucht haben und aus 10 Lieferanten einen ausgewählt haben, PureCots. Es ist immer noch unser Lieferant und wir dann irgendwie die erste Order in Indien schon abgegeben haben, 10.000 T-Shirts, 6 Farben für Männer und für Frauen, 4 Größen, das war eine 40.000 Euro Order, die habe ich da per Handschlag quasi besiegelt, bin dann zurück, um dann eigentlich erst zum Notar zu gehen, um die Firma zu gründen. Also das war schon auf jeden Fall sehr witzig, dass wir da in Indien quasi den Auftrag gegeben haben und unsere Firma und unseren Namen noch gar nicht hatten. Das hat sich dann alles danach erst ergeben, genau. Und das waren eigentlich so die ersten Wochen und Monate von Melai 2014, bevor sie das Licht der Welt erblickt hat.
Und Indien, du bist irgendwie auch Indien-Fan. Indien war dir sehr wichtig, oder? Dass das da alles stattfindet?
Ja, das also die Reise hat irgendwie mir gezeigt, dass Indien das Land der Baumwolle ist. 30% der weltweiten Baumwolle kommt aus Indien. Das ist das einzige Land auf der Welt, wo Fairtrade und Biobaumwolle in so großem Maßstab angebaut wird, wo man auch dann vom Feld bis zum fertigen Produkt alles auf kürzestem Weg machen kann und dann das fertige Produkt direkt nach Deutschland holen kann. Das ist total wichtig, dass man maximale Wertschöpfung im Land des Rohstoff lässt und nicht irgendwie nur Stoffe oder Garne einkauft, sondern wirklich auch den Herstellern die Möglichkeit gibt, ein gutes Geld zu verdienen, ein gutes Produkt zu verkaufen. Und ja, die anderen 30% kommen aus China. Da wissen wir alle, dass das Thema Menschenrechte nicht so einfach umsetzbar ist, dass das keine Demokratie ist. Und die restlichen 30% kommen aus den USA. Und da muss man leider sagen, dass das zu 100% genmanipuliertes Saatgut ist, was maschinell geerntet wird. Und ja, das nicht den Umweltstandards entspricht, die ich für gut heißen kann. Und ja, so kam am Ende dann alles auf Indien zurück. Und inzwischen bin ich persönlich auch ein großer Indien-Fan. Ich mache persönlich Yoga und beschäftige mich sehr mit der indischen Kultur und der Politik und dem Land und den Menschen, weil ich natürlich beruflich viel vor Ort bin. Genau, aber ja, Bio, Fairtrade, Baumwolltextilien aus Indien, das ist einfach das absolut sinnvolle, nachhaltige Produkt. Und so bin ich eigentlich zu dem Land gekommen.
Ja, und unser Name hat ja auch ganz starke Wurzeln in Indien. Kannst du das mal erklären, was der Name Mela bedeutet für alle, die das noch nicht wissen?
Ja, da kann ich auch eine Anekdote zu erzählen. Es gab so ein Marketingprojekt damals, als wir gegründet haben. Wie gesagt, ich war dann nochmal wieder im Studium, im Masterstudium, und ein Kumpel von mir, der hatte auch ein Projekt parallel berufsbegleitend, und der hat mir da ein bisschen geholfen, die erste Webseite aufzusetzen und einen Namen gesucht. Und der kam auf das Wort Mela und hatte dann, weil das Hindi ist, und das hieß dann Fair, und er hat gedacht, das kommt dann von Fair wie sozial, und das hört sich natürlich richtig cool an, weil wir ein nachhaltiges Label gründen wollten. Am Ende stellte sich aber raus, nachdem wir schon beim Handelsregister waren, das kam von Fair, also eine Messe, ein Event. Und aber als ich dann mit Indien gesprochen habe, hat sich's trotzdem richtig cool irgendwie aufgelöst, weil Mela ist im Grunde genommen ein sehr positiv konnotiertes Wort im Hindi, und das steht für ein Festival, für ein Event, für etwas sehr Positives, wenn Menschen in die Stadt kommen, um Handel zu treiben, oder ein Musikfestival oder ein kulturelles Festival oder politisches Event, aber auch religiöse Events. Und interessanterweise ist die Kumbh Mela in Indien, die findet alle paar Jahre statt, das größte Pilger-Event und das größte Festival der Welt. Da kommen mehrere Millionen Inder zusammen, um an einem besonderen heiligen Ort zu feiern und sich alle dahin zu begeben. Also Mela ist in Indien in den Zeitungen fast jeden Tag, wenn man es aufschließt, liest man irgendwo das Wort Mela, weil das einfach immer mit als Zusatz gilt, wenn etwas ganz besonders Tolles passiert und die Menschen sehr, sehr fröhlich sind. Und ja, so hat sich das Wort Mela am Ende eigentlich richtig gut bei uns dann auch zu unserem Motto eingefügt, ja.
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Bevor wir jetzt irgendwie richtig tief einsteigen nochmal in die Insights und was so in 10 Jahren Mela-Geschichte passiert ist, wir haben ja gerade Videos auch aufgenommen mit den Kollegen und fragen alle, was deren Lieblingsprodukte sind. Henning, was ist denn dein persönliches Lieblingsprodukt?
Ja, also mein Lieblingsprodukt ist das Herren-T-Shirt Avan. Ich habe es heute auch an. Ich habe es eigentlich jeden Tag an. Unser Rundhals-T-Shirt für Herren, 160 Gramm Baumwolle. Das ist einfach super weich. Das verändert sich nicht beim Waschen, hat eine super gute Formstabilität, und das ist schlicht. Und wir haben das halt in den klassischen Farben. Ich habe das ganz oft ganz viel in Schwarz. Ich habe bestimmt 4, 5 schwarze Avan-T-Shirts. Ich habe aber auch 3, 4 andere Farben noch. Ich habe ja generell nicht so viele Textilien, aber von Avan habe ich viel. Und ich finde das halt cool, dass wir da auch jede Saison, also für Frühjahr, Sommer mal hellere Farben, für Herbst, Winter dunklere oder gedecktere Farben rausbringen. Und den Schnitt haben wir jetzt schon so lange. Und das ist mein absolutes Lieblingsprodukt, ist das Herren-T-Shirt Avan.
Ja, verstehe ich. Etabliertes Basic und da kann man gar nichts mit falsch machen. Genau, dann gehen wir doch mal weiter. Was sind deine persönlichen Highlights, wenn du auf 10 Jahre Mela zurückblickst?
Ja, also ich denke, neben der Gründung 2014 war der absolute Durchbruch, als wir den weltweit ersten Fairtrade- und Bio-zertifizierten Rucksack auf den Markt gebracht haben. Das war relativ schnell. Ich habe dann an der Leuphana-Universität gesehen, dass alle mit diesen schwedischen und anderen Rucksäcken rumlaufen und dass Baumwollrucksäcke irgendwie so ein bisschen im Kommen waren. Was es aber noch nicht gab, war so ein Rolltop-Rucksack. Also ist ja heute total bekannt, haben total viele, aber als wir 2016 unseren Answer 1 auf den Markt gebracht haben, damals der lieben Gruß auch an Nadine, die den entwickelt hat, unsere Produktmanagerin von damals aus Hamburg. Ein absoluter Erfolg, ein Rucksack, den man einrollen kann, der irgendwie auch so ganz menschliche Züge hat mit diesen Schlaufen, die er hatte und der Reißverschlussblende. Das kam irgendwie so toll an. Und ich glaube, dass der zum einen natürlich total beliebt war, weil der Fairtrade und Bio war und das bis dato noch nicht gab. Es gab einfach keinen GOTS-zertifizierten Rucksack. Die Mühe hatte sich noch keiner gemacht, diese ganzen Materialien zu analysieren. Aber vor allen Dingen auch wegen seinem Design. Das ist wirklich eine Ikone geworden und den haben wir so oft produziert und so oft verkauft. Und das ist auch das Produkt, was ich am allermeisten noch sehe, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin oder in anderen Städten. Das ist total toll und da freue ich mich immer noch, wenn ich diesen Rucksack sehe. Das war ein absoluter Meilenstein. Und ja, 3-4 Jahre später hat es dann auch der konventionelle Discounter entdeckt und wir wurden von einer großen Drogeriemarke kopiert. Vielleicht erinnert ihr euch, die ein oder anderen, das war echt ein großer Skandal für uns und auch echt beängstigend zu sehen, wie die einfach in China das Produkt 1:1 kopiert haben und für einen Bruchteil verkauft haben. Aber da vielen Dank auch an alle unsere Kundinnen und an die Community, wie ihr uns unterstützt habt und dass wir da so viel Rückendeckung bekommen haben und uns so viele dadurch kennengelernt haben. Und Gott sei Dank ist das Produkt dann auch schnell wieder vom Markt verschwunden. Also absolutes Highlight. Und ja, ein anderes Highlight war auf jeden Fall die vielen Reisen nach Indien, die ich machen durfte mit dem Team, aber auch mit interessanten Persönlichkeiten. Ich erinnere mich auch an die Reise, auch, ich weiß nicht, das ist jetzt bestimmt auch schon 6 Jahre her, mit Marie Nasemann, mit Maddy von Daria D., mit Markus vom Viertel-Vor-Magazin, die gemeinsam mit uns die Lieferkette besucht haben und darüber berichtet haben. Da war ich schon besonders stolz drauf, dass wir in so frühen Jahren so bekannte Persönlichkeiten mit an Bord hatten, die mit uns sich Indien angeschaut haben. Ganz liebe Grüße an euch, das war echt eine tolle Reise. Und das war auf jeden Fall ein ganz besonderer Meilenstein. Und ich glaube, das Dritte, was ich vielleicht noch erwähnen würde, war vor circa 4 Jahren, als wir angefangen haben, das Thema existenzsichernde Löhne anzugehen und gesagt haben, hey, es muss doch möglich sein, über den Mindestlohn hinaus den Näheren mehr zu zahlen. Das, was die NGOs sagen, auch wenn wir nur ein kleiner Abnehmer in den Fabriken sind und da gar nicht die Auslastung komplett haben, um da wirklich die komplette Verantwortung zu übernehmen. Wir haben einfach gesagt, hey, wir wollen 10% mehr zahlen, bitte gib das an die Näheren direkt weiter. Und dann haben wir wirklich da über ein Dreivierteljahr fast 15.000 Euro gesammelt und an die Näherin ausgezahlt. Und das war für jede dann einen halben Monatslohn extra. Und das haben die bekommen und das haben wir auch über Audits überprüft. Das kam alles an, aber ich habe das so richtig gespürt, als ich vor Ort war. Die hatten dann die ganze Firma dekoriert, mit Bildern gemalt, was sie alles von dem Geld gekauft hatten. Irgendwelche Schulsachen für ihre Kids, Medikamente. Die eine hat sich sogar privat eine Nähmaschine gekauft, ein Handy, ein Fahrrad. Und das hatten die dann so schön da präsentiert. Und das war so toll, die Näherin, die ich teilweise so schon kannte von den Reisen davor, wie die sich dafür bedankt haben, dass das direkt ankam. Und letzten Endes war das ja einfach auch Geld, was wir dann in die Hand genommen haben, zu sagen, hey, das muss doch möglich sein. Und das war scheinbar so überzeugend, dass der Produzent gesagt hat, okay, ich lasse mich jetzt auch nach dem Standard zertifizieren und übernehme jetzt selber die Verantwortung und erhöhe sukzessive die Löhne. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller, wunderbarer Moment, weil man da wirklich gesehen hat, dass das, was wir hier tun, auch wirklich vor Ort ankommt und was man für einen Impact auch hat. Ja, das waren vielleicht so 3 persönliche Meilensteine in 10 Jahren, Mela.
Ja, der Impact ist wirklich schön zu sehen. Ihr seid ja auch oft da und wir haben einfach tolle PartnerInnen da an der Hand und es besteht ja auch echt ein mittlerweile sehr freundschaftliches Verhältnis zwischen euch.
Genau, ja, stimmt.
Jetzt waren wir schon ein bisschen bei Meilenstein auch im Prinzip. Es gibt bestimmt noch andere so große Punkte, die irgendwie Mela vorangebracht haben. Was würdest du sagen, was waren so die größten Meilensteine in der bisherigen Firmengeschichte?
Ja, also ich denke auch das waren vielleicht eher Highlights, die ich gerade genannt habe, so was mir besonders hängen geblieben ist, aber durch unternehmerische Meilensteine, glaube ich, ganz, ganz klar auch die Kooperation mit unserer Logistik in Buchholz, die wir jahrelang hatten, die HIPSI, die Hilfe für psychisch erkrankte Menschen in Buchholz. Da haben wir echt über 6-7 Jahre lang ganz viel Arbeit und Zeit rein investiert, um am Ende wirklich eine sehr, sehr große Logistik dort zu haben mit 400 Quadratmetern. Da haben bestimmt über 20 Teilnehmer für uns gearbeitet, die auf dem ersten Arbeitsmarkt so sonst keinen Platz gefunden hatten. Die haben alle Pakete für uns gepackt, die ganze Ware kommissioniert, alle Retouren aufbereitet. Und das war schon toll zu sehen, wie die gemeinsam mit uns in den ersten 4-5 Jahren auf über 1 Million Euro Umsatz gewachsen sind und über 100.000 Teile im Jahr bewegt haben aus Indien nach Deutschland und dann zu den Kunden hin. Das war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wichtiger Meilenstein in den ersten Jahren. Genau, den Rucksack habe ich schon genannt. Das war wirklich auch ein großes Thema für uns. Und ja, ich würde sagen, ein großer Schritt war auch, dass wir dann circa 2019, 2020 gesagt haben, okay, wir beliefern jetzt schon irgendwie 100, 150 Geschäfte mit Mela Mode, die unsere Produkte verkaufen. Wie wäre es denn, wenn wir auch direkt an Endkunden verkaufen können und unsere Konsumenten direkt beliefern und dann wirklich erst nach 4, 5 Jahren unseren ersten eigenen Online-Shop hochgezogen haben. Bis dato gab es uns nur auf Marktplätzen und im Handel. Und das war schon auch sehr besonders, dass wir dann wirklich selber direkt Kunden beliefern können. Inzwischen haben wir ja auch verschiedene Marktplätze noch angedockt und Kunden hier aus der Region in Kassel können die Ware auch selber abholen, so Click-and-Collect-mäßig. Also da, das waren schon auch tolle Entwicklungen. Und ja, ein ganz besonderes Projekt oder ein ganz besonderer Meilenstein ist sicherlich, gibt es ja auch eigene Podcast-Folgen zu, ist unser Turnschuh, der weltweit erste Fairtrade und GOTS-zertifizierte Sneaker, der am Ende sogar mit einer GOLS, also Global Organic Latex-Sohle, zertifiziert hergestellt wurde. Da haben wir ein Entwicklungshilfeprojekt zusammen mit der GIZ umgesetzt. Da haben wir über 500.000 Euro investiert, um in Sri Lanka Bio-Kautschuk-Lieferketten aufzubauen, Kautschukbäuerinnen davon zu überzeugen, von konventionell auf Bio umzustellen. Da haben wir Bio-Kompostanlagen investiert und gefördert und haben den Schuh wirklich in seinen Einzelteilen komplett Stück für Stück nach dem GOTS-Standard Bio zertifiziert. Und ich weiß noch genau, wie ich GOTS damals gefragt habe, ist es möglich, eigentlich einen Turnschuh nach eurem Standard zu zertifizieren? Also Fairtrade-Sneaker gab es schon, aber einen Bio-zertifizierten, also wirklich umweltverträglichen Schuh gab es noch nicht auf dem Markt, der zertifiziert war. Und da meinten die, ja, theoretisch schon, aber ob das praktisch geht, wissen wir nicht. Und siehe da, 2 Jahre später und nach diesem großen Projekt und auch einem großen Invest, hat mir es echt geschafft, mit ja Werkzeugen aus Italien für die Sohlen und Kautschuk aus Sri Lanka und Baumwolle aus Indien dann wirklich diesen Schuh auf den Markt zu bringen und haben dann auch ja über 25.000 Paar Schuhe produziert, 2 Versionen und das war wirklich eine sehr, sehr große Erfolgsstory. Und ich glaube, das zusammen mit dem ja existenzsichernden Lohnprojekt, was wir gemacht haben, hat am Ende auch ein Stück weit dazu geführt, dass wir dann auch ein Jahr später den Fairtrade Award gewonnen haben. Also wir wurden als Marke ausgezeichnet, als bester Fairtrade-Partner und genau für unser Engagement im globalen Süden. Und das war natürlich eine tolle Leistung, gerade wenn man sieht, dass da oft sonst sehr große konventionelle Unternehmen auch mitmachen und gewinnen. Da haben wir uns natürlich total drüber gefreut. Das war auf jeden Fall auch ein spannender Moment. Und ja, ich denke, auch vor 3 Jahren, als der grüne Knopf eingeführt wurde und wir den Standard mitentwickeln durften und dann auch als erstes Unternehmen auch mit zertifiziert wurden, gerade als so kleines Unternehmen da direkt mit dabei sein durften. Jetzt weiß ich noch, dass ich dann beim Bundesminister Gerd Müller im Ministerbüro sitzen durfte und wir geehrt wurden und dann auf einer großen Feier im Ministerium von Jan Hofer, von dem Nachrichtensprecher der ARD, den Preis überlieben bekommen haben, dass wir nach dem grünen Knopf zertifiziert sind. Und seitdem sind ja alle unsere Produkte Fairtrade, GOTS und grüner Knopf zertifiziert. Das gibt's ja so bei gar keinem anderen Unternehmen, also zu 100%. Das waren schon sehr, sehr besondere Meilensteine, würde ich sagen.
Ja, da kann man schon mal sehr stolz drauf sein. Und dann sind wir ja auch vor 1,5 Jahren umgezogen.
Ja, genau. Also wir sind vor 1,5 Jahren dann hier in Kassel nochmal umgezogen und sind ja jetzt, das war natürlich auch ein Riesenmoment, als wir dann gesagt haben, hey, das mit der Logistik, das wird alles größer und sehr zu viel für die beschützende Werkstatt. Das haben wir dann in die Hände von einem Naturkosmetik-Label übergeben und dann sind wir jetzt hier und da stehen wir auch heute und nehmen gerade diesen Podcast auf, an einem Standort von über 2.500 Quadratmeter mit Logistik, mit Showroom, mit Fotostudio, mit Arbeitsplätzen für 40 Mitarbeiterinnen hier und unsere eigene Logistik. Das war natürlich auch ein Riesenmoment, als wir dann hier wirklich mit mehreren 40-Tonner-LKWs alles zusammengezogen haben, unser altes Büro, was ja auch super cool war, in so einem Hinterhofloft aufgegeben haben und so aus diesem kleinen ja Startup-Unternehmen dann plötzlich hier an so einen großen Standort gezogen sind. Das war sicherlich auch eins der Highlights und letzter Meilenstein würde ich sagen, tatsächlich dieses Jahr sind jetzt über 40 Mitarbeiter hier zusammen mit unserem Büro in Indien. Wir sind 2 Geschäftsführer. Ich habe jetzt auch einen Kollegen, den Bernhard, an meiner Seite, der sich mit mir und dem Team gemeinsam um die Geschicke von Mela kümmert und sind ja auch mit einer guten Gesellschafterstruktur jetzt seit 1,5 Jahren, das war auch ein wichtiger Moment, ausgestattet, dass wir noch einen Impact-Gesellschafter mit an Bord haben, hier aus Kassel, aus der Region, die Well. Und das waren schon ganz besondere Meilensteine, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren von der kleinen Mela, die inzwischen ein Teenager geworden ist.
Ja, Ja, und jetzt stehen wir hier und nehmen den Podcast auf, im Retourenraum. Also wir können uns auch noch professionalisieren, was gewisse Sachen angeht. Ja, es wird auch noch spannend in nächster Zeit, aber jetzt vielleicht erstmal bei den ganzen Highlights und gibt es denn auch Rückschläge oder gab es Herausforderungen, über die du berichten magst? Und ja, was hat das Unternehmen daraus gemacht? Was konnten wir daraus lernen?
Ja, klar. Also ich meine, natürlich ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und 10 Jahre Unternehmertum und das auch gerade in den letzten Jahren, wo es wirklich auch schwierige wirtschaftliche Zeiten gab. Wir hatten Corona, wir hatten jetzt die Krise, die globalen Krisen mit den Kriegen und ja, das sind schon Dinge, die immer auch einem Kopfschmerzen bereiten. Also es ist ja jetzt seit einem Jahr ist der Suezkanal durch die Houthi-Rebellen geblockt. Die großen Frachtschiffe fahren um Südafrika und das kostet 2, 3 Wochen Zeit. Und das hat uns jetzt ein, zwei Saisons echt belastet, weil wir teilweise Ware einfliegen mussten, weil sonst die Sommerware im Winter kommt und die Winterware im Sommer und das nützt keinem was. Und das schlägt sich natürlich aber auch zu Lasten des Klimas. Und das sind immer so Abwägungsentscheidungen, die einem überhaupt nicht leicht fallen und auch im Herzen wehtun. Das sind wirklich Dinge, die echt groß herausfordernd sind. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Momente, wo wir mit Lieferanten über Jahre etwas aufgebaut haben und dann aus unterschiedlichsten Gründen die Partnerschaft in die Brüche geht, es Probleme gibt, die Produkte werden am Markt nicht mehr gefragt oder der Lieferant hat Schwierigkeiten, die Qualität stimmt nicht mehr, die Mitarbeiter oder die Inhaber wechseln. Das ist dann auch immer sehr schmerzlich, wenn man einfach einen Lieferanten verliert, mit dem man jahrelang gut zusammengearbeitet hat, man wie sich wieder neu auf die Suche geben muss. Das ist dann so ein bisschen wie so eine Freundschaft, die dann zerbricht und die ganzen Mühen. Und ja, natürlich haben wir die letzten 2, 3 Jahre auch damit zu kämpfen, dass der Umsatz nicht mehr so wächst, wir aber im Team gewachsen sind, in der Unternehmensgröße, im Produktportfolio und wir wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Zeiten hinter uns haben und ja, merken, dass die Kunden deutlich sparsamer unterwegs sind und dass beim Thema Nachhaltigkeit an vielen Stellen gespart wird. Und ja, da ist es gar nicht leicht, den Kopf über Wasser zu halten und die finanziellen Mittel bereitzustellen, die Mela braucht, um sich weiterzuentwickeln und ja, in ihre Teenagerjahre zu kommen. Und ja, und persönlich ist es natürlich auch für mich, ich glaube, ich habe jetzt über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zeit gehabt. Also das heißt, von wenn jetzt 40 da sind, habe ich auch schon 80 erlebt, die da waren und nicht mehr da sind. Und ich habe schon so viele tolle Menschen hier im Unternehmen kennengelernt, die Mela unterstützt haben und vorangebracht haben. Und es ist immer schade, wenn Kolleginnen und Kollegen das Unternehmen verlassen, weil ich sehr, sehr gerne mit allen zusammenarbeite. Und da ist man manchmal dann auch etwas ja, niedergeschlagen und traurig und muss sich wieder neu aufstellen und neu berappeln. Genau, das sind auf jeden Fall so Dinge, wo ich manchmal echt vor Herausforderungen stehe. Genau, ja.
Ja, da hilft.
Wenn du mich fragen würdest, was andere daraus lernen können oder was man machen kann, also es ist trotzdem wichtig, den Kopf oben zu halten, mutig zu bleiben, das akzeptieren und hinzunehmen. Man darf das auch nicht zu nah und zu persönlich nehmen, auch wenn man Gründer ist oder hier sehr stark als auch Mitarbeiter und Mitarbeiter involviert ist. Aber ein Gründer muss auch immer Abstand nehmen können von seiner Firma. Und ja, ich mache zum Beispiel gerne Yoga oder beschäftige mich mit anderen Hobbys, gehe gerne in den Garten oder in die Natur. Das hilft mir immer total. Oder rede mit Freunden und Familien auch darüber. Und ich finde auch, wenn man in negativer Form hat, ist trotzdem wichtig, dass es einem gut geht, dass man feiert und dass man Dinge genießt und seine Hobbys sich sucht. Und ja, für uns im Büro, für mich ist immer total wichtig, dass wir super guten Kaffee haben. Wir haben ja auch einen Cappuccino und einen Espresso uns eben noch geholt. Also unsere Melateria ist total wichtig, eine gute italienische Kaffeebar,
Das
glaube ich,
ist
das
unser
hilft.
gemeinsamer Nenner, oder?
Genau, das ist unser gemeinsamer Nenner. Das geht immer, das zieht dann immer wieder hoch. Und letzte Woche war die mal eine Woche in der Inspektion. Da merkt man das sofort, wenn dann nur noch der Filterkaffee da ist. Und genau, also ich probiere immer auch aus vermeintlich Negativem Positives zu ziehen und nicht zu sehr über Erfolge zu freuen und über Negatives zu ärgern, sondern die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und ja, einfach im Flow bleiben.
Genau. Aus Negativen das Positive ziehen. Wie wird es denn weitergehen? Welche Vision hast du, Henning, für Mela in den nächsten 10 Jahren? Und kannst du sagen, wie sich unser Sortiment weiterentwickeln wird? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen auf die Gesellschaft schauen und auf die Textilbranche. Wie wird sich das weiterentwickeln?
Ich nehme hier mal so ein T-Shirt hier aus der Retoure und wiener mal die Glaskugel ein bisschen, die hier vor uns steht, und probiere mal ganz tief reinzuschauen. Nein, also auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, merke ich total, dass die Branche total krass im Wandel ist, also konventionell wie nachhaltig. Also gefühlt gibt es keine Modemessen mehr, die Fashion Week ist nicht mehr. Also das ist ja schon krass genug. Total viele Wegbegleiterinnen, Unternehmer, nachhaltige, aber auch konventionelle Modelabels gibt es nicht mehr, sind insolvent einmal, zweimal, dreimal oder von den Großen, und die Kleinen tun sich sehr, sehr schwer, und wirklich, wie gesagt, viele sind einfach auch gar nicht mehr am Markt. Das ist echt erschreckend, was sich da verändert hat, und natürlich müssen auch wir uns verändern und anpassen und schauen, dass wir da weiter unseren Weg gehen können. Aber ich glaube, dass trotz allem, trotz dem, dass die Menschen gerade sparen und verunsichert sind und vielleicht andere Themen wichtiger sind aufgrund der vielen globalen Krisen, dass es absolut wichtig ist, dass nachhaltige Mode weiter angeboten wird, dass Konsumenten danach fragen und dass es ein Label wie Mela gibt, was man sich leisten kann, was hochwertige Basics anbietet und den konventionellen Fast-Fashion-Playern die Stirn bietet. Das braucht der Planet. Der Planet braucht eine Abkühlung. Wir haben weiterhin das Problem des Klimawandels. Nur weil andere Krisen da sind, ist das nicht weg. Der Planet braucht Schutz und die Menschen gute Arbeitsbedingungen und unsere Umwelt gesunde Materialien. Und das treibt uns, unser Team, mich und dich und die anderen, die hier mit uns alle arbeiten, auch in Indien an. Und ja, das wird definitiv auch so bleiben. Ja, und was das Sortiment angeht, klar, wir haben uns jetzt natürlich auch die letzten Monate nochmal ganz genau angeschaut, was verkaufen wir denn eigentlich gut, was rechnet sich auch, was wollen die Kunden. Also T-Shirts, Strickpullover und Socken wird es auf jeden Fall weiterhin von Mela im großen Stil geben. Und wahrscheinlich werden wir ein bisschen weniger die komplexen Produkte wie Schuhe, Rucksäcke oder Hosen ein bisschen zurückfahren oder mal ein bisschen on hold setzen und mit dem arbeiten, was wir da haben. Und wir werden aber auf jeden Fall in Indien weiterbleiben. Unser Fokus bleibt Bio, Fairtrade, Baumwolle, GOTS, grüner Knopf, zertifiziert. Also wir machen da überhaupt keine Abstriche. Wir werden da keinen Millimeter von abrücken. Und ja, wir haben auf jeden Fall natürlich auch ein paar spannende Sachen noch, die die nächsten Jahre auf uns zukommen. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Projekte jetzt vor uns.
Genau. Ich glaube, du hast noch nicht über unseren Home-Bereich erzählt. Wir haben ja seit diesem Jahr auch Bettwäsche im Sortiment. Wird es da noch ein bisschen mehr geben in die Richtung?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also wir haben die Bettwäsche jetzt angetestet, Mela Home, die neue Serie. Und wir haben auch schon Prototypen von Handtüchern und Geschirrtüchern und anderen Sachen entwickelt. Wir gucken jetzt nochmal, wie die Bettwäsche anläuft. Aber die Bettwäsche ist unglaublich spannend für uns, weil die sich natürlich auch total anbietet für ein Rücknahmesystem, was es ab nächstes Jahr bei uns auch geben wird. Die Bettwäsche hat ein sehr großes Flächengewicht, die ist sehr schwer, voluminös. Und ähnlich wie Strickpullover oder Textilien ist ja irgendwann auch mal der Moment, wo ich sage, hey, ich habe das Produkt jetzt so und so lange im Schrank, ich trage es nicht mehr, ich ziehe es nicht mehr aus Bett oder das T-Shirt gefällt mir nicht mehr, es hat ein kleines Loch, ich kann es auch an keinen weitergeben, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und Mela wird ab nächsten Jahr die Möglichkeit den Kunden anbieten, das an uns zurückzuschicken, das wird auch belohnt, dafür gibt es auch eine Art Gutschein oder ein Vergütungssystem, kann man dann neue Mela-Produkte mitkaufen. Und das Schöne ist, dass wir mit diesen Produkten hier in Deutschland, in Europa neue Garne, neue Fasern machen, wir mischen ein wenig neue Baumwolle mit dazu, oder vielleicht auch andere Fasern, dann gibt es vielleicht auch mal Fasern aus Europa mit dazu gemischt, und daraus können wir dann neue Textilien machen und den Kreislauf schließen. Und da hatten wir eine Pilotphase dieses Jahr, und da freue ich mich total drauf, dass wir da einiges anbieten können mit unserem Rücknahmesystem. Und ja, ich denke, dass wir auch mit der Home einen Bereich ansprechen, wo Kunden ein total großes Interesse dran haben, weil da einfach unglaublich viele Produkte in der Home aus Baumwolle sind. Und da ist Indien auch ein ganz starkes Produktionsland für. Und da wird es sicherlich noch spannende Sachen geben.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, wenn wir über das Rücknahmesystem sprechen. Cradle to Cradle, wir machen alles aus Bio-Baumwolle. Das funktioniert ja glücklicherweise deswegen, ne?
Auf jeden Fall, genau. Und eine Sache vielleicht noch, die du hast ja noch im Ausblick gefragt, was kommt, vielleicht schon mal ein kleiner Teaser, worauf sich alle freuen können. Wir haben mit einer richtig coolen Agentur hier aus Kassel einen Relaunch von unserem Logo und von unserem Markenauftritt gemacht. Wir haben ein eigenes neues Corporate Design bekommen, und man wird ab nächstes Jahr das sehen können, weil wir auch einen neuen Online-Shop bekommen, der noch mehr Features hat und viel besser von der Usability ist. Wir wissen, dass wir die ein oder anderen Bugs immer mal wieder haben. Wir arbeiten mit einem relativ alten System, aber wir haben jetzt die erste Version schon am Testen, und wir werden relativ bald live gehen, und dann wird man auch unser angepasstes Logo, unseren neuen Claim sehen und ab nächsten Jahr dann auch immer mehr auf unseren Textilien, Verpackungen und Hangtags, genau. Also könnt euch auf jeden Fall auf eine noch coolere Markenwelt von Mela freuen, und da wollen wir ganz viele mit begeistern mit unserem neuen Branding, was nächstes Jahr dann an den Start geht, und den Webshop.
Ja, Henning, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel erzählt. Bei Mela passiert viel und in 10 Jahren natürlich gibt es da einiges zu berichten. Wir könnten wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile darüber sprechen. Gibt es wichtige Personen, die dich so begleitet haben? Ja, bei den Anfängen der Firmengründung oder über die Zeit, möchtest du noch irgendwem danken?
Ja, voll cool. Ja, danke, dass ich die Möglichkeit bekomme, das mal zu tun. Da habe ich mich schon immer mal drüber nachgedacht, wie ich eigentlich mal den Personen ein großes Dank aussprechen kann, die Mela zu dem gemacht haben, was sie sind. Und ja, jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich werde bestimmt die ein oder andere vergessen, bitte seht es mir nach. Aber wenn du mich fragst, an wen ich mich wenden möchte, dann als allererstes mal an Georg, meinen Mitgesellschafter von Tag 1 an. Georg, du hast mich immer unterstützt mit Zahlen, Daten, Fakten, mit Ideen, mit Support. Du bist immer da, wenn ich dich anrufen musste. Du warst mit mir in Indien. Du hast mit mir Mela in den ersten Jahren und auch heute noch finanziell unterstützt und vorangebracht. Du hast das neben deiner Familie gemanagt, völlig frei von irgendwelchen eigenen persönlichen Interessen. Du hast bis heute nicht einen Euro da für dich privat rausgezogen. Ich bin dir einen ganz, ganz großen Dank schuldig für deine Unterstützung für die Firma und im Namen von Mela ganz, ganz großes Dankeschön für alles, was du bis hier getan hast und mit mir weiterhin tust. Genau. Auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine Frau Katha. Katha hat Mela von Tag 1 an mit begleitet und hat mir immer Tipps und Ideen gegeben, war immer für mich da, musste auch viel aushalten, wenn es mal schwer lief, unternehmerisch oder für die Firma. Hat viele Jahre auch mitgearbeitet, vielleicht kennen die eine oder andere sie von Instagram oder auch vom Podcast. Ist heute woanders aktiv. Vielen, vielen Dank, dass du mich heute und in der Vergangenheit und sicherlich auch in Zukunft so doll unterstützt und Mela zudem auch mitgemacht hast, was es ist. Genau. Ja, wem will und muss und darf ich noch Danke sagen? Auf jeden Fall möchte ich mich auch bei der GLS Bank aus Bochum bedanken, bei der GLS Treuhand. Ihr habt Mela schon sehr, sehr früh finanziell unterstützt, vertraut und gesehen, was für ein Potenzial in Mela steckt. Ihr habt Mela finanziell so ausgestattet, dass sie zu dem werden konnte, was sie ist. Und das ist ganz, ganz wichtig gewesen, denn ohne das wäre es gar nicht gegangen und hätten wir unsere Vision so auch gar nicht umsetzen können. Und wenn ich an Thema Geld denke, denke ich auch immer an den Einkauf, weil das meiste Geld, was wir ausgeben, fließt nach Indien zum überwiegenden größten Teil. Und Amit Nake, der Produzent von PureKotz, der Inhaber und seine Frau Monisha, ich habe vorhin schon mal PureKotz genannt, wir arbeiten seit 10 Jahren gemeinsam zusammen. Ihr sitzt in Gujarat, euer Büro ist in Mumbai und euer Zuhause. Ihr habt uns privat immer dort bewirtet und habt für uns seit 10 Jahren produziert ihr für uns die überaus coolen, tollen Produkte mit einer super Qualität. Ihr setzt extrem hohe Sozialstandards bei euch ein. Ihr seid für alles offen und kümmert euch um eure 500 Mitarbeiter vor Ort so unglaublich gut und stehen da die Türen immer offen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch seid schon, glaube ich, ihr seid 1998, also schon 15 Jahre länger als Mela. Ihr habt bestimmt bald 25-jähriges Jubiläum. Ihr macht das schon viel, viel länger. Also ihr macht echt einen tollen Job. Vielen, vielen Dank, dass wir euer Partner sein dürfen. Genau. Und ein ganz großes Dankeschön geht auch noch an Sentil. Sentil ist mein Geschäftspartner in Indien. Er leitet das Sourcing-Büro, quasi die Mela-Außenstelle in Indien. Er hat 6 Mitarbeiterinnen. Ohne Sentil und sein Team hätte jedes T-Shirt 3 Ärmel und würde die Sommerware im Winter kommen. Sie sorgen dafür, dass wir wirklich eine Top-Qualität bekommen, sind immer vor Ort in den Fabriken, schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, berichten uns und schauen, dass alle Standards eingehalten werden. Und er begleitet mich auf jeder Reise in Indien, ist immer an meiner Seite. Jeden Tag haben wir per WhatsApp Kontakt, Telefon oder Schreiben. Du bist für mich und das Produktmanagement und damit auch für Mela und alle Kunden total wichtig und ja, ohne dich wären so Innovationen wie Socken mit Reuka oder Baumwollnähgarne statt Polyester überhaupt nicht möglich. Du überzeugst die Produzenten vor Ort und ja, das ist richtig, richtig wichtig, genau. Ich glaube, das waren so die allerwichtigsten Dankeshymnen, die ich loswerden musste und ja, eine Sache vielleicht noch ganz wichtig, last but not least, also ich habe in den letzten 10 Jahren über 120 Mitarbeiterinnen und Kolleginnen hier gehabt bei Mela. 40 sind aktuell noch da. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag hier geleistet. Und ohne euch wäre Mela nicht da, wo wir gerade stehen. Auch alle Ehemaligen, das ist eine komplette Teamleistung. Ohne euren Einsatz wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und ja, ich bin total happy, dass ich in so einem engagierten, motivierten Team arbeiten darf, dass wir gemeinsam durch so viele Höhen und Tiefen gegangen sind und auch noch gehen werden. Und genau, ich bedanke mich ganz besonders bei allen, die aktuell in der Vergangenheit und vielleicht auch noch in Zukunft hier bei Mela arbeiten und gemeinsam mit uns hier, mit Anne und mir und dem Team Mela voranbringen. Genau, das ist auf jeden Fall ein Riesengeschenk und da ist Mela ganz, ganz happy für. Und da sage ich im Namen von Mela ein ganz, ganz großes Dankeschön.
Ja. Ja, danke auch an dich, Henning, für die Zeit und das spannende Gespräch. Ja, schön, dass wir mal wieder einen Podcast gemacht haben zusammen. Vielleicht sehen wir ja auch die PartnerInnen, die du gerade genannt hast, den ein oder anderen bei unserem Outlet persönlich. Vielleicht hören uns auch einige aus Kassel, die das spannend finden. Also wenn ihr den Podcast hört am 1. und 2. November, genau, können wir uns persönlich treffen. Wir freuen uns auf euch und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr Step into the Future abonniert und euren Freundinnen und Bekannten empfiehlt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.